Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Barbara Stelzer und dieser Podcast inspiriert dich, deine Gesundheit und deine Lebenskraft in einem gemeinsam gesund zu stärken. Ganz herzlich willkommen auf unserer gemeinsamen Gesundheitsplattform, auf unserer solidarisch orientierten im Podcast mit Marvin Zander. Marvin, du bist Homöopathie-Kollege, du bist Podcast-Kollege, einer der ganz engagierten Menschen in der Homöopathie-Szene. Du bist auch Dozent an der renommierten SHI-Schule in der Schweiz, auch an der Akademie für Homöopathie in Gauting. Und du bist ja einer der, muss man ja schon sagen, einer der wenig noch unter 40-jährigen so engagierten Homöopathen und eben mit deiner Öffentlichkeitswirksamkeit und eben auch schon fast sowas wie ein Digital Native. Und ich möchte mich mit dir unterhalten über Homöopathieausbildung und wie das in Zukunft aus deiner Sicht ausschauen kann. Wir haben ja, ich stelle es vorab für alle, die das nicht wissen, einen eklatanten Nachwuchsmangel in der Homöopathie in Deutschland, in Österreich, auch bei den Ärzten, nicht nur bei den Heilpraktikern. In der Schweiz, wirst du uns gleich erzählen, ist die Situation da ein bisschen anders, denke ich. Ja, vielleicht magst du uns einfach mal grundsätzlich dein Engagement eben auch zu unterrichten mitteilen und wo du da jetzt eben nach, du machst glaube ich jetzt insgesamt 15 oder 16 Jahre Praxis, wo du da so stehst.
Genau, also ich bin relativ jung an der SHI gekommen. Ich glaube, nach 5 Jahren Praxistätigkeit durfte ich schon die ersten Sachen unterrichten. Das lag ein bisschen daran, dass ich mich nach der Ausbildung direkt in der Praxis befunden habe von einem sehr erfahrenen Kollegen, dem Stefan Bauer, der mich da als junger Homöopath unter seine Fittiche genommen hat und 10 Jahre eigentlich angelernt hat. Was jeder, der Homöopathie weiß, sofort versteht, wie wichtig das ist, ne? Mit so einem Erfahrenen, der 20 Jahre Vorsprung hat, 1:1 Fälle durchdiskutieren zu können über 10 Jahre, da hat man wirklich einen Booster, ne? Als wenn man das irgendwie selbstständig allein macht. Und deshalb war auch relativ schnell klar, ich konnte gut reden und ich hatte eine gute Bühnenpräsenz schon in der Ausbildung. Und SAI hat jemanden gesucht, weil auch da die Dozenten, einige der Älteren aufgehört haben. Dr. Hughes hat weniger gemacht zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sie mir eigentlich erlaubt, anzufangen, kleinere Sachen zu unterrichten. Und da ich da relativ schnell sehr gut eingeschlagen bin, weil ich auch sehr viele moderne Unterrichtsmethoden benutzt habe, war ich sehr beliebt dann relativ schnell bei den Studenten. Und deshalb durfte ich relativ schnell mehr unterrichten. Klammer auf, das hat mich dann am Anfang sehr überfordert. Also ich musste dann auch nochmal ein Stück wieder zurückrudern, weil ich dachte, ja, selber läuft die Praxis so mäßig. So, jetzt stehe ich aber da und erzähle anderen, wie es geht. Das wollte ich dann auch nicht. Und habe eigentlich jetzt nach und nach wieder mehr Pensum auch übernommen, seit ich merke, es läuft auch wirklich routinemäßig gut in der Praxis. Viele Fälle laufen gut. Ne? Habe auch sehr viele Praktikanten. Also vergeht, glaube ich, keine Woche, wo ich nicht 1 oder 2 Praktikanten habe, jetzt seit 8 Jahren oder so. Also auch sehr viel sozusagen praktische Ausbildung mache ich. Und in der SAI unterrichte ich 3 Sachen. Das Hauptthema ist Materia Medica in verschiedenen Bereichen. Also die Mittel unterrichte ich. Manchmal in Form von sogenannten Modulen, dann unterrichten wir die Mittel unter gewissen Aspekten. Oder in ganzheitlich, das sind immer 4-Stunden-Blöcke. Und das war andere, was ich noch ein sehr großes Steckenpferd habe, was wir gerade im Podcast ja auch viel diskutiert haben, ist das Miasmen-Thema. Das sind eigentlich 2 so Sachen, wo ich viel unterrichte. Und in Gautingen war das so mein Hauptengagement bisher. Jetzt ändert sich das nochmal ein bisschen. Da habe ich auch hauptsächlich einfach Miasmen Unterricht, ein Modul sozusagen gemacht, weil das etwas ist, was ich auch sehr gut kann, weil ich da sehr lange an einem Buch mitgeschrieben habe, weil ich sehr viel Wissen übernehmen dürfen, auch wieder von meinem erfahrenen Kollegen. Also das ist eigentlich so der Moment, wie ich aufgestellt bin. Ich habe von Anfang an, das ist vielleicht auch noch wichtig, wieso das auch von Anfang an so leicht war für mich zu unterrichten. Ich kam ja frisch vom Abitur und habe nach 2 Jahren bereits schon ein, also ich glaube, das ist das richtige Wort, ein Tutorat gemacht. Also ich habe für die Klassen unter eine Art Lerngruppe initiiert und habe denen dann schon Sachen erklärt, weil ich gesehen habe, es ist wichtig, dass wir uns auch klassenübergreifend bereichern, sozusagen gegenseitig mit dem, was wir wissen. Das heißt eigentlich seit 2009, also seit dem 2. Jahr der Ausbildung, mache ich eigentlich eine Art von Unterricht. Und das gibt es auch immer noch, Lerngruppe, Gruppenmentorat, das ist jetzt neu gekommen in der Schweiz, weiß nicht, wie viel wir da drauf eingehen wollen, was das ist. Aber im Gruppenmentorat unterrichte ich oder begleite Kollegen, die frisch angefangen haben, eigentlich so Art, wie ich es damals bekommen habe, nur nicht so eng. Und in der Lerngruppe ist immer noch eine Art Studentenbegleitung, wo ich einfach 2 Stunden da bin und sie dürfen mich alles fragen. Also da mache ich wirklich von Anfang an relativ viel, weil ich es auch sehr gerne mache und mir das auch liegt und Spaß bereitet. Und ich das Gefühl habe, es ist eben das, was ich bei Stefan gekriegt habe, dieses Weitergeben von Erfahrungen. Das finde ich sehr wichtig und das ist ja auch das, was ein der Hauptaspekte des Podcasts ist. Erfahrungen festzuhalten, weiterzugeben und kostenlos zugänglich zu machen, soweit möglich. Deshalb sind auch diese Lerngruppe von Anfang an sehr eine niedrige Einstiegsschwelle, ist also keine finanzielle Quelle von mir jetzt, ne? Sondern das ist eine sehr niedrige Einstiegshürde, auch finanziell und auch wegen den Aufzeichnungen von den Teilnahmen und so. Und auch die Mentoratsgruppe, das ist auch sehr niedrig, ne? Da sind zwar Preise festgelegt, schweizweit, da muss man sich ein bisschen an diese Tarife halten, aber da nehme ich auch den niedrigstmöglichen. Also es ist für mich auch wichtig, dass das möglichst viele auch eben in Anspruch nehmen können, diese Erfahrungen.
Darf ich da einhaken, kurz dein Weg in die Praxis hinein überhaupt? Also zum einen ist es eine Vollzeitausbildung gewesen, die du in
Richtig.
der Schweiz machen konntest, was es ja in Deutschland, soweit ich jetzt die Landschaft überblicke, gar nicht mehr gibt, dass man Vollzeit
Richtig.
Homöopathieausbildung machen kann aktuell, ne? Aber das Zweite ist, was dir wirklich in den der Weg in die Praxis, dieser erfahrene Kollege, der dich wirklich an der Hand genommen hat, wo du täglich in dessen Praxis mit arbeiten konntest, mit in den Austausch gehen konntest. Das wäre ja, wenn wir heute von Nachwuchsmangel oder ich kenne ja auch viele Homöopathen, die sind oder Homöopathinnen, die sind ausgebildet, die haben auch so ein Feuer, so eine Liebe, aber die kommen nicht voran, weil sie genau so etwas bräuchten. Also das wäre so mein Appell jetzt an. Wir haben wirklich reichlich über 60-jährige, super erfahrene Homöopathen bei den Ärzten, bei den Heilpraktikern. Eigentlich müsste man eine Initiative starten, dass diese Menschen, die jetzt noch in ihren Praxen sind, ihr Wissen haben, dass die eben auch ihre Tür öffnen, wenn es nur ein einziger Nachwuchshomöopath oder Homöopathin ist, oder? Man braucht eigentlich diesen Erfahrenen an seiner Seite am Anfang.
Genau, deshalb auch eben das Praktikum bei mir ist gratis. Na, die Lerngruppe, da kann jeder teilnehmen, die ist online. Da können Sie auch aus Deutschland, aus Österreich teilnehmen. Na, die Mentoratsgruppe, die ist dann nur für Schweizer, weil das diese Voraussetzung sozusagen ist. Aber deshalb habe ich auch immer geschaut, dass ich so niedrigschwellige Angebote habe, dass wirklich auch alle kommen können. Und ich habe es immer wieder auch, dass Leute wirklich den Weg auf sich nehmen aus Deutschland und dann 2 Tage hospitieren bei mir. Na. Es macht natürlich gar keinen Sinn, also sage ich auch immer wieder in meinem Podcast, also fahrt nicht bis zu mir nach Chur, ne? Sucht euch auf dem Weg andere, SAI, Josef, weiß ich, macht das auch viel, da kann man immer kommen und gucken. Also sucht euch auch die Praxen, fragt die auch an, weil manchmal haben die zum Beispiel auch das Angebot, aber man weiß es nicht.
Wir haben ja neulich im anderen Kontext schon mal drüber reflektiert, was jetzt, wir stehen ja an einer Zeitenwende, glaube ich. Das ist jetzt mit dem, dass überall die KI Einzug hält, ist jetzt noch mehr Veränderung als damals vor 25 Jahren, als das Internet Einzug gehalten hat. Was glaubst du denn, was die KI, man kann ja heute schon mit ChatGPT Symptome eingeben und das bringt schon ganz anständig auch Mittel, die von bereits gelösten Fällen. Da ist ja so viel möglich, so viel in Umbruch. Was ist denn deine Einschätzung, was das mit der Homöopathie-Ausbildung machen wird?
Also es gibt ja da immer so verschiedene, sag ich mal, Schwarz-Weiß-Grau-Bereiche. Also wenn wir jetzt sehr schwarz malen würden, ne, wäre die Antwort ganz anders, als wenn wir sehr weiß malen würden. Ne. Wie immer wird es wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Ne. So finde ich, sollten wir dem, wenn du einverstanden bist, nicht zu viel Energie geben, was jetzt alles schlecht wird nach dem. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass es da auch sehr viele Negativseiten, möchte das aber jetzt hier im Podcast auch keine Energie geben. Das werden wir dann schon früh genug merken, wenn damit Schindluder getrieben wird.
Genau.
Weil es natürlich auch, können wir mit einem Satz erwähnen, natürlich auch dazu führen kann, dass einfach dadurch noch mehr Homöopathen aussterben, weil die Leute sich selbst therapieren mit ChatGPT. Also, ne, ein Satz dazu. Ich hoffe, dass das nicht unsere Zukunft ist. Ansonsten,
Darf ich dazu
ja.
etwas sagen, was mir eine Therapeutenkollegin, die ich sehr schätze, die wirklich, ich empfinde sie ist einfach auch eine große Heilerin, was die mir dazu gesagt hat, die hat gesagt, ihr Homöopathen, also sie kennt mich und sie kennt noch ein, zwei andere, wenn man das richtig mit Herz und Seele und fundierter Ausbildung rundum macht. Der hat gesagt, ihr seid ein Gegenüber, ihr öffnet durch eure Präsenz das Feld, wo Heilung geschehen kann. Und ich glaube, allein das ist etwas, was KI nicht kann. Und wenn die noch so gut repertorisiert und, also das möchte ich jetzt von mir einfach auch gleich so ins Bewusstsein aller setzen, die hier zuhören, dass wir halt den jungen Menschen eben diese anderen Kompetenzen und Fähigkeiten noch bewusster machen dürfen oder sie vielleicht sogar trainieren dürfen da drin.
Also das sehe ich ganz genauso. Ich würde das deswegen auch versuchen, ein bisschen positiv zu beleuchten, auch weil ich KI ja schon sehr positiv einsetze in meinem Bereich. Und deshalb ist meine These auch nicht einfach jetzt ein fiktives Beispiel, wo ich mich jetzt selber nicht mit auseinandergesetzt habe, sondern eine ganz konkrete Erfahrung. Und was sehr interessant ist, dass ich vor 10 Jahren bereits angefangen habe, mit jemandem zusammen eigentlich an so einer Art KI zu arbeiten, ohne dass ich es so genannt habe. Das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was wir im ersten Podcast besprochen haben. Homöopathie ist sehr schwierig. Und es gibt bestimmte Bereiche, die wir ja jetzt, seit wir Software haben, auch schon vereinfacht haben. Also Repertorisation von den ganz Alteingesessenen, die werden das noch kennen, dass man da noch mit dem Buch händisch repertorisiert hat, was einfach also Äonen gebraucht hat. Und man musste diese teuren Bücher dann auch immer wieder kaufen, mühsam von Hand nachtragen, die Einträge korrigieren. Das ist eine Heidenarbeit gewesen, allein diese Bücher zu erstellen. Dann sind die riesig. Da drin zu arbeiten, sehr schwierig, ne? Man kann keine Nachträge leicht machen. Punkt. So. Das heißt, ich habe schon lange damit versucht zu hantieren, mit Programmierern zusammen, wo wir bestimmte Sachen vereinfachen können. Die sind jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht möglich mit KI. Also das hat aber andere Gründe, weil die KI diese ausdauernden Sachen auch nicht richtig kann. Aber ich glaube, dass KI, wenn wir es mal ganz positiv sind, uns als Praxisassistent, als Therapeut und nachher natürlich auch als Dozent mit Assistenzaufgaben zur Seite stehen können, die uns dadurch Ressourcen freimachen, die wir dann für anderes verwenden können. Ich hoffe, das war nicht zu komplex. Ich mache es gleich konkret. Also zum Beispiel habe ich der KI beigebracht, meine Unterrichtsvorlagen so zu vorbereiten, dass ich sie nur noch umschreiben, ergänzen und umsortieren muss. Ja? Ich habe es inzwischen geschafft, dass der mir ein 60-seitiges Dokument erstellt mit diesen KI-Agenten, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, mit den Vorlagen, die entweder schon im Internet sind oder die ich ihm auch zur Verfügung stellen kann inzwischen. Das heißt, die Vorlagen sind erstmal rechtschreibmäßig, grammatikalisch, formatmäßig 1a, das heißt, ich halte mich da nicht auf, wie erstelle ich eine Tabelle in Word und wie, dann verschiebt sich wieder alles, ne? Und die Endergebnisse sind überhaupt nicht befriedigend, mache ich auch keinen Hehl draus. Also das ist einfach stupide zusammengewürfelt und zum Teil auch falsch, ne? Du musst also darüber gehen, aber es spart mir inzwischen, ich weiß ja, wie lange ich das händisch vorbereitet habe, ne? Es spart mir einfach Stunden an Arbeit. Das hat mehrere Effekte gehabt. Erstens, ich habe wieder viel mehr Zeit für den Didaktikteil, diese 4 Stunden vorzubereiten, als, ne, habe ich viel mehr Zeit, weil ich die Zeit nicht mehr benötige, um Sachen einfach abzutippen, zusammenzufassen und zu schreiben. Das heißt, ich kann auch viel leichter Skripte erstellen für die Studenten. Das spart mir einen Haufen Zeit. Weil aus meinem Originaldokument, was ich dann überarbeitet habe, was dann nachher fertig ist, kann ich mit der KI ja wieder weiterarbeiten. Sag so, jetzt haben wir es richtig hinbekommen. Hier nimm das Originaldokument, danke für deine Vorbereitung. Erstell mir daraus ein Skript für die Studenten zweiseitig. So, das ist auch nicht gut, muss ich auch nochmal überarbeiten und ergänzen, weil die KI diese Fokus, diese Pointierung nicht kann. Ne? Aber es ist trotzdem, dass ich wieder eine Dreiviertelstunde Arbeit gespart habe, weil über ein Dokument drüber zu gehen und die wichtigen Sachen zu ergänzen, ist ganz was anderes, als von Grund auf neu zu schreiben. Weil der die 60 Seiten in Sekunden durchliest und dann wieder ergänzt. So, das ist jetzt ein Beispiel aus dem, wie die KI uns Zeit verschafft für andere Dinge. Das heißt, mein ganzes Unterrichtsniveau ist inhaltlich schon immer gut gewesen. Ich habe jetzt aber die Zeit, neben meinen 3 Kindern das aufs Papier zu bringen, weil sozusagen lästige Arbeiten, ja, ich nicht mehr machen muss. Das geht aber nur, weil ich dir schon die Erfahrung habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja keine Erfahrung habe mit dem Mittel und sage, mach mir das Mittel fertig, ich überprüfe das nicht, dann sind die Ergebnisse ja auch schlecht. Ich kann mich also nicht sagen, okay, ich mache jetzt gar keine Unterrichtsvorbereitung mehr, jetzt kann der KI für mich machen.
Also das umgelegt auch auf Studenten. Das große Thema in der Homöopathie ist ja, was auch mich ganz am Anfang abgeschreckt hat, wo ich gedacht habe, was diese Einzelmittelhomöopathie, das mache ich nie, da muss man ja so viel lernen, diese ganzen Arzneimittelbilder. Glaubst du, dass etwas von dieser Lernarbeit erspart wird? Wenn ja, also dass man ja wirklich viel, viel lernen muss, was wir an Büchern gelesen haben, das macht heute ja kein 25-Jähriger mehr. Also die können ja teilweise gar nicht mehr so lange Strecken lesen. Glaubst du, dass das für die Studenten künftig auch etwas vereinfachen könnte, weil die auf Knopfdruck alle Arzneimittelbilder sich auch abrufen können und was man dann stattdessen mit denen aber machen muss, dass das wirklich auch funktioniert?
Also du musst eigentlich eine andere Kompetenz entwickeln, ne? Während wir eigentlich die Kompetenz haben mussten, aus sehr vielen Büchern Essenz rauszuziehen, müssen die Studenten heute das Gegenteil können, ne? Sie müssen aus der Essenz das Große und Ganze zu erkennen. Und das sind jetzt auch zwei Seiten, was Homöopathen können müssen, ehrlich gesagt, ne? Wir haben ja beides als Kompetenz. Das heißt, die haben wahrscheinlich einen anderen Einstieg, ne? Sie haben viel schneller vielleicht auch irgendwann die Notwendigkeit nicht mehr. Es gibt ja eine KI, die hört den Unterricht mit. Das ist natürlich verboten, aber ne, wir Studenten. Ne. Aber theoretisch ist es natürlich verboten, den Unterricht mitzuschneiden, weil die Schulen ja auch überleben wollen mit irgendwas. Ne. Und wenn ich deren Wissen, wenn die nicht mehr irgendwie exklusiv sind, dann brauche ich ja die Ausbildung tatsächlich nur noch für das Zertifikat am Schluss. Ne. Aber die das mitschreiben, wo dann automatisch ein Transkript erstellen, also diesen Text das Gesprochene in Text übersetzen können und dann diesen Text natürlich wieder zusammenfassen können. Das heißt, die können dir in Essenz geben aus dem Unterricht, den du jetzt 4 Stunden gelauscht hast. Und das sind natürlich Tools und Möglichkeiten, wenn wir die nachher sinnvoll einsetzen, dass die Studenten auch noch tatsächlich auch was lernen und diese tiefe Wissen, was die erfahrenen Kollegen haben, dadurch auch noch erreichen, dann haben die einfach vor allen Dingen einen Haufen Fleißarbeit. Und das ist ja je nachdem, was man auch für Lerntyp ist. Ich lerne zum Beispiel nicht über eigene Mitschriften. Für mich ist das eine extreme Erleichterung, dass ich nicht mehr mitschreiben muss, weil ich weiß, die Notizen kann ich nachher irgendwo anders abrufen. Während andere zum Beispiel davon profitieren, wenn sie eigene Zusammenfassungen schreiben, ne? Und ich muss die KI nachher wieder individuell einsetzen, damit sie mich in meinem Lernprozess nicht blockiert. Dadurch, dass ich denke, ja, wenn die KI schon alles weiß, warum soll ich denn überhaupt noch was lernen? Das blockiert mich ja dann. Sondern wie kann ich die KI sinnvoll einsetzen, dass sie mir die Schritte erleichtert, die ich nicht wirklich benötige, die Zeit kosten und ich dafür die Zeit, die ich habe, halt nicht in, keine Ahnung, Computerspielen investiere, sondern halt dafür, dass ich endlich denke, super, Zusammenfassung habe ich geschrieben. Oder was ich jetzt zum Beispiel mache, wenn ich bestimmte Protokolle mache, das kann ChatGPT 1a. Ne? Dann sind die Protokolle geschrieben in 5 Minuten, die muss ich ja noch einmal drüber gehen. Dafür habe ich vorher eine halbe Stunde gebraucht, vor allem wenn mir Schreiben nicht liegt. Also es ist enorme Zeitersparnis und dann mache ich immer das fertig und dann denke ich, super, jetzt habe ich 40 Minuten gerade Zeit gespart, jetzt kann ich wieder viel mehr lesen. Also seit KI einige meiner Fleißaufgaben übernommen hat, habe ich wieder mehr Zeit für Homöopathie zu studieren. Ich habe, oder, was in meinem Leben auch ganz konkret der Fall ist, ich habe wieder mehr Zeit für meine Kinder. So, ich habe KI nur dort eingesetzt, wo es mir Zeitersparnisse gibt bei Dingen, die nicht brauchen, dass ich es händisch aus dem Buch abschreibe, wo ich es händisch von irgendwo anders abtippe oder wo ich es händisch recherchiere, sondern wo ich mir Zeitersparnisse holen kann aus den Dingen, die frei zugänglich sind natürlich.
Also Zeitersparnis, um wirklich sich wieder den Menschen zu widmen, sowohl eben den Patienten oder auch als Student, denke ich, könnte man sich Zeit ersparen und dafür wirklich schauen, dass die Studenten Kontakt mit Patienten, mit realen Patienten, dass man spürt, wie fühlt sich dann das wirklich an, wenn man mal 10 Sepia-Fälle gesehen haben, die gut laufen, dann kriegt man so ein Gespür, wie sich das anfühlt, was KI da ja raushaut als Arzneimittelbild, ne? Also diese Energie, diese Schwingung, dieses Fühlen, das Wahrnehmen zu trainieren und zu schulen.
Weil am Schluss ist ja das KI-Ergebnis, was es ausspuckt, nicht anders als eine Repertorisation. Und auch bei der Repertorisation, das werden ja alle Studenten gelernt haben und die Laien, die jetzt keine Studenten sind, hören es jetzt heute von mir. Die Repertorisationsergebnisse auch früher, ob gut oder nicht, das sind ja trotzdem nicht die definitiven Mittelentscheidungen. Das heißt, KI, wenn ich es zum Beispiel wieder einsetze als Praxisassistent, denken wir mal weiter, ne, dass das für mich jetzt den lästigen Teil der Reputation übernehmen würde. Vielleicht sogar so weit entwickelt, dass es das Patienten, wir träumen mal, ne, es hört das Patientengespräch mit, ne, macht daraus ein Transkript und einen Vorschlag von den zentralen Symptomen, das lernt dann mit, dann gehe ich als Homöopath wieder, klickt nur noch an, welche Sachen wichtig sind. Dann führt es mir eine Repertorisation durch mit den Büchern, die die KI inzwischen selbstständig hintendran auch ergänzen über die Arzneimittelprüfung, die also vollständig sind, was ja heutzutage undenkbar ist. Die Repertorien sind ja alle unvollständig, also mit vollständigen Rubriken arbeiten kann und gibt mir dann Vorschläge, 20 Vorschläge aus Arzneien, die auf den Fall passen könnten. Dann gibt es noch eine zweite Zeile. In ähnlichen Fällen hast du in den letzten Jahren diese und diese Mittel erfolgreich verwendet. Ne? Der, ich meine, was für ich mir für Zeitersparnis habe anschließend, ist ja immens. Ne? Ich darf einfach nie den Fehler machen, KI für mich die Arzneimittel entscheiden zu lassen. Ne? Egal wie gut die Vorschläge sind, egal wie verlockend es ist oder egal wie viele Begründungen es nachher gibt, die Homöopathie ist eine Einzigartigkeitsmedizin, das den Patienten als einzigartiges Element wahrnimmt. Ne? Und die flache Hierarchisierung, die flache Repertorisation oder auch mit einer Hierarchisierung nachher im Ganzen, kann trotzdem Arzneimittel nach vorne bringen durch falsche Einträge oder durch zu viele Einträge oder durch nicht gut gewählte Rubriken und so weiter, die die KI ja alle nicht entscheiden kann. Ne, weil ich habe den Menschen gespürt und vor mir sitzen gehabt. Und da sind dann auch eben unsere menschliche Intuition und Erfahrung gefragt, die nachher unter Umständen gar nicht in Rubriken sind. Ich habe das letzte mit einer Patientin gehabt. Ne? Da kam das Mädchen rein, das hatte Ohrenschmerzen und das kleine Mädchen hat sich an den Basteltisch gesetzt und zwar so, dass es mit dem Rücken zu mir sitzt. So, wie repertorisiere ich das? Da gibt keine homöopathische Rubrik, wo 100 Mittel drin stehen. Ne? Setzt sich mit dem Rücken zum Therapeut. Natürlich kann ich nachher mit KI und vielleicht den Tools das irgendwann nochmal nachtragen, aber ich weiß das ja gar nicht von allen Mitteln. Aber ich weiß es von ein paar. Und ich weiß es, weil ich so viele Ohrenschmerzpatienten gesehen habe, welche von den typischen Ohrenschmerzpatienten sich mit dem Rücken zu mir sitzt. Und habe ich gesagt, guck hin, wie sitzt der Mädchen? Ne? Und der Tisch ist ein bisschen tief. Das heißt, normalerweise wäre der Impuls, weil der Stuhl und so, das sei für noch kleinere Kinder gemacht, dass man eigentlich nach vorne beugt. So, der Mädchen sitzt außerordentlich gerade, über 20 Minuten ganz gerade mit dem Rücken zu mir. Ich sage, hast du das gesehen? Sitzt gerade, aufrecht, steif, mit dem Rücken zu mir gewandt. Und selbst wenn ich mit ihr rede, dreht sie den Kopf nicht, sondern redet mit mir, ohne mich anzuschauen. Die Rubrik gibt es wieder, will nicht angeschaut werden. Aber in der Symptomenkombination kannst du das nicht repertorisieren. Das heißt, auch die KI müsste dann interpretieren. Ne? Aber ich mit meiner Erfahrung weiß einfach, dass das ein ganz klares Symptom ist für bestimmte Arzneimittel, die so sitzen. Das kann ich miasmatisch begründen, das kann ich erfahrungsmäßig begründen. In den Materia Medica von Dr. Hughes gibt es sogar Rubriken unter Aussehen, wo solche Sachen festgehalten sind, wo man sich daran orientieren kann. Und dann kommen natürlich die anderen Symptome hinzu. Sag ich, wir verschreiben nicht wegen dem aufrechten Rücken jetzt Mittel. Aber das wird nachher der ausschlaggebende Punkt sein, das kann ich dir sagen. Weil Sulfur sitzt nicht so, Psorinum sitzt nicht so, Calcium kann überhaupt nicht so sitzen mit der Rückenschwäche. Calciumfos würde auf diesem Tisch da liegen, Phosarzt kann sich überhaupt nicht sitzen. Also so viele Mittel, wo man weiß, schon aus dem Verständnis der Tiefe von dieser Arznei, dass die gar nicht so sitzen könnten. Und dann mit Ohrenschmerzen sich hinzusetzen und zu malen. Wie viele von den Akut-Ohrenschmerzmitteln wie Camomilla, Apis, Belladonna würden das tun? Gar nicht, weil die sind so in dem Schmerzthema drin, die hätten nicht Zeit, irgendwo gerade 20 Minuten zu sitzen, dem Gespräch zu lauschen und dann noch brav zu malen. Das sind Sachen, die kann ich nicht repertorisieren. Und das muss ich ja nachher wieder irgendwo eingeben. Also die KI wird ja immer abhängig davon bleiben, dass ich irgendwas eingebe. Selbst wenn sie alles mithört oder vielleicht mit der Kamera noch sieht, falls das je datenschutztechnisch richtig überhaupt möglich wäre. Ne? So, aber sie wird das nie in der Art und Weise so aus der Erfahrung interpretieren können nachher und dann natürlich noch menschlich reagieren. Also wir können ja dann provozieren, wir können das ignorieren, wir können das Mädchen ansprechen, wir können trotzdem nach vorne gehen und es anfassen, wir können dann den Stift wegnehmen. Also wir können ja so viele Sachen machen, um auch Verhalten zu provozieren, was nachher Mittel aushält. Dr. Hughes hat fast jeden seiner Patienten immer berührt, um diese Rubrik rauszufinden. Ich weiß es von Josef, der eine extrem intensive Kontakt mit dem Patienten macht, ne? Bis hin zu Ganganalysen und Abhören und Inspektionen und ich weiß nicht was alles, wo er ja über Pulsmessung, ne, diese Pulsmessung, was Josef kann, gewisse Erfahrungen hat, welche Arzneien das haben. Da, ich meine, wie soll die KI das machen? Wo steht das? Also insofern habe ich jetzt abgeschwiffen. Es tut mir leid, ich habe mir jetzt gerade in Rage geredet. Wo waren wir?
das war ja sehr
jetzt war ich gerade on fire. Also.
In dem Ganzen zusammenfassend kann man ja sagen, dass wir, da bin ich total bei dir, dass wir einfach das als Gelegenheit nützen oder sogar als Geschenk, diese zweifellos, es kommt ja auf viele Berufsgruppen ein gewisser Druck durch die KI und durch diese Entwicklungen, aber dass wir diesen Druck einfach nutzen, um wirklich das jetzt zu entwickeln, was vielleicht in vergangenen Jahrzehnten ja auch ein bisschen hinten runtergefallen ist. Da haben wir so viel Faktenwissen, so viel Arzneimittel gelernt und dass wir uns jetzt als Homöopathen wirklich in dieser menschlichen Ausrichtung auch wirklich fokussieren und weiterentwickeln. Sei es jetzt, dass wir wirklich die Intuition, das Gespür oder eben, wie du sagst, der Josef Kastpointner, der wirklich die Menschen anfühlt und sie fühlt. Also, dass wir einfach uns überlegen, was können wir alles jetzt weiterentwickeln, was die KI nie können wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es sogar richtig große Weiterentwicklungen in unserer praktischen Arbeit geben kann. Und ich habe von dem Dr. Niederwieser, diesem Zukunftsforscher und Astrologen, einfach mitgenommen, dass jeder Trend einen Gegentrend hervorbringt. Und ich glaube, die Homöopathie und so wie wir ja uns auch da drin bewegen, wir sind gut geeignet, diesen Gegentrend sehr, sehr konstruktiv weiterzuentwickeln und da einfach ja, uns zu entfalten, auch die Menschen, die uns gegenüber sind, zur Entfaltung zu bringen.
Ich finde, ich habe ein Interview gehört vom Richard David Precht, wo ich jetzt überhaupt nicht irgendwas, eine Aussage dazu treffen will, für oder gegen ihn, gell? Nicht, dass das jemand meint. Aber er hat gesagt, KI wird eine Revolution machen im Punkto Wissen. Also Wissen als solches wird weniger wert, was da auch immer das nachher heißt. Und deshalb kann man es eigentlich ein bisschen so zusammenfassen, weil ich das genauso sehe, ne? Das alleinige Wissen über zum Beispiel homöopathische Mittel, ne? Wird weniger wert, weil leicht zugänglich, ja. Vor allem, wenn man weiß, wie. Und später wird das dann wahrscheinlich auch erleichtert werden dann für alle. So. Aber dadurch müssen wir dann andere Skills entwickeln oder haben auch endlich Zeit für das. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, von mir wird es kein Buch geben. Das war für mich vor 10 Jahren ganz klar, weil ich kann und will nicht schreiben. Es ist eine Zeitverschwendung, vor diesem Computer zu sitzen und dann diese Tastatur zu tippen und irgendwas aufzuschreiben. Deshalb war klar, ich mache einen Podcast. Aber diese Tools sind jetzt so genial, dass ich einfach raufsprechen kann. Der macht das in Textform. Dann muss ich es nur noch korrigieren. Das heißt nicht, dass ich ein Buch schreibe aktuell. Muss sich keiner freuen. So, aber das ist das erste Mal, dass das so niederschwellig ist, dass ich denke, ja, hast die einzige Chance, dass ich ein Buch diktiere. Das ist schon deutlich wahrscheinlicher, als dass ich tatsächlich eins schreiben werde. Die Sachen sind niederschwelliger geworden, die vorher unerreichbar waren aus Zeit- und Engagementgründen. Oder weil man es nicht kann. Also KI hätte ja sogar noch die Möglichkeit, was ich jetzt nicht machen würde bei meinem Buch, es soll ja auch meinen individuellen Schreibstil nachher besitzen. Oder in dem Sinne mein Sprachstil. Ne? Aber KI könnte ja sogar für Leute, die dann eben nicht formulieren können, auch die Formulierung sogar übernehmen. Dann kann ich also Inhalte zum Beispiel von Leuten, die äußerst kompliziert schreiben, wo dann keiner mehr rauskommt, was sie überhaupt meinen, ne, kann das auch auf eine Art und Weise übersetzen, dass man es nachher versteht. Also das Organon wäre zum Beispiel ein interessantes Projekt. Ne? Das Organon einfach mal durch KI rattern lassen, der soll doch alle Paragraphen so umschreiben, dass man es kapiert. Interessant, was bei rauskommt, oder? Und ob nicht das KI-Organon auf einer, also ohne Inhalte wegzulassen, nicht, dass man was verfälscht nachher, ne? Sondern 1:1 sich die Arbeit zu machen, jeden Paragraph da einzulesen und vielleicht mit 2, 3 verschiedenen Interpretationen nochmal ein Buch rausbringen, ne? Was sagt KI eigentlich zum Organon? und das nochmal auf eine moderne Variante bringen. So könnte man tatsächlich nochmal ein Organon 7 rausbringen.
Aber da, wo du jetzt stehst mit deinem Unterrichten und das ja sehr präsent schon hast mit der KI, was ja nicht alle, glaube ich, Schulen so präsent haben, du nutzt das ja, dir ist es bewusst, du hast es präsent. Was empfindest du denn, was du jetzt schon deinen Studenten, welche Fähigkeiten du jetzt schon drauf schaust, dass sich das weiterentwickelt, weil das in Zukunft vermehrt gebraucht wird?
Das ist eben spannend, weil ich das schon immer gemacht habe, was ich jetzt gleich sagen werde. Ich habe das lang vor KI schon so unterrichtet. Und zwar gebe ich ihnen vor allen Dingen das, was nicht in den Büchern steht. Diese Sache, wo ich zum Beispiel sage, schau, und dann spiele ich die Arzneimittel vor, zum Beispiel vorne auf der Bühne. Also ich habe zum Beispiel eine Sammlung an Musik, die empfohlen worden ist. Also ich frage Patienten, was hören sie gerne für Musik? Und da gibt es ja einige Arzneimittel, die sind besser Musik. Und da habe ich eine Playlist von den Patienten, jetzt wird es kompliziert, aber ihr schafft es, wir folgen. Also, ich habe den Patienten gefragt, welche Musik hören Sie gerne? Sagen Sie mir ein Lieblingslied, was Ihnen besonders gut tut. Und wenn das Arzneimittel bei dem gewirkt hat, also nicht ein bisschen, sondern einen Tag, ne, dann kommt das nachher auf die Liste valide. Also, das Mittel ist besser Musik, diese Musik hat gehört. Und es ist so interessant, wenn wir heute diese Playlist zum Beispiel hören, man hört die Stimmung von Natrium. Man hört die Stimmung von Sepia. Man kann diese Calcium-Phos-Energie oder vor allen Dingen bei Staphylsacia funktioniert es auch extrem gut. Die Art von Staphylsacia-Musik, die sie hören. Und solche Sachen, das findest du einfach nicht im Buch. Ja? Dass du dieses Gefühl versuchst zu übermitteln und dafür habe ich jetzt zum Beispiel mehr Zeit. Und das habe ich schon immer weggelassen. Ich habe gesagt, weiß Kopf zu Fuß, wer hat da wo eine Warze an welchem linken Zeh, wann muss der aufs Klo, welche Zeit erwacht der nach, das steht alles im Buch. Das unterrichte ich nicht. Ich unterrichte euch das, was da nicht steht, die Essenz, ne? Dass ihr hinterher ein Gefühl kriegt. Also es gibt fast immer irgendeine Showeinlage von mir, wo man das ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Oder dass ich einen Text vorlese, wo das Thema rauskommt. Oder dass wir ein Video zeigen, wo die Essenz rauskommt dazu. Oder was ich sehr viel gemacht habe früher, sind Bilderreihen, wo man Bilder sieht, wo bestimmte typische Gesichtsausdrücke sind von diesen Sachen. Ne? Das ist natürlich alles nur unterfüttert. Es braucht nachher all diese ganzen Symptome. Ne? Aber ich habe schon immer versucht, die Essenz von diesen Arzneimitteln zu unterrichten. Und jetzt, wo sozusagen die Notwendigkeit auch noch mal kleiner ist, eben da 1000 Mitschriften zu machen, ne? Ich mehr Zeit habe, Skripte zu erstellen, gute Skripte zu erstellen, gute Zusammenfassungen zu erstellen, auch dadurch mehr Zeit habe, noch bessere PowerPoints zu machen und so weiter, das ist einfach der didaktische Teil und die Zeit für diesen Essenzteil mehr geworden, weil jetzt der Fokus noch mehr auf dem liegt, was kann ich nicht lernen über Bücher, über Wissen, über Mental, sondern was kann ich über Fühlen, über Praxis machen, zum Beispiel, dass ich auch immer wieder gebe, wie frage ich diesen Patienten auch? Wenn ich das Gefühl habe, es könnte Sepia sein, dann kann ich den beim Abschied nicht umarmen. Also kann ich schon. So. Na, aber
Wird
dann
nicht
habe
mehr
ich nicht
kommen, der
verstanden. Ne?
Patient oder die
Während, wenn ich
Patientin.
Pulsatilla beim Rausgehen nicht mal die Hand gebe, habe ich ja nichts verstanden von dem Patienten. Ne? Wie frage ich Lycopodium, weil der mir die Antwort nicht gibt? Ne? Fragetechniken. Wie versuche ich bei Ignatia diese Hürde zu umgehen, dass sie keine Beratung vertragen? Wie kriege ich es hin, dass ich bei Phosphor trotzdem ihm was sage, auch wenn er alles besser weiß? Na, also diese Essenz, dass ich das wirklich nachher im Kern auch verstehe, dass ich auch den Anamnesestil anfange anzupassen und so weiter. Und solche Sachen machen den Unterricht unglaublich lebendig. Und dann haben die Leute auch Lust zu kommen. Und es macht den Unterricht nachher praxisnah. Und das habe ich immer gesagt, wenn ihr zu mir kommt, ich helfe euch nicht bei den Prüfungen zu bestehen. Dann müsst ihr woanders hingehen. Ne? Irgendwelche Kreuzchentests machen, hat dieses Mittel das Symptom, hat dieses Mittel das Symptom, das ist ja bei mir falsch. Ich bringe euch das bei, was ihr nachher in der Praxis braucht, damit die Fälle auch funktionieren und ihr das erkennt. Weil es nützt nichts zu wissen, dieses Mittel ist ordentlich und dieses nicht. Ich muss ja erstmal auf die Idee kommen, das zu fragen. Bei dem Patient. Und warum das bei dem Patient extrem wichtig ist, dass er ordentlich ist, wenn das bei anderen Patienten überhaupt nicht entscheidend ist. Weil der hat sich einen Arm gebrochen. Das ist egal, ob der ordentlich ist. So, trivial, ne? Also insofern denke ich, dass über KI für alle der Praxisteil zunehmen muss und wird. Ne? Und die Kompetenz mit der Fülle an Informationen, die wir jetzt haben und die ja nochmal massiv steigern wird über KI. Also was ich mir für Informationen eben rausziehen kann, jetzt schon aus dem Internet. was frei verfügbar ist, was noch steigen wird, mit der Information auch was Sinnvolles anfangen zu können. Das werden Kompetenzen sein, wie wir das eigentlich schon immer hatten, ne? Dass wir Internetkompetenz erringen. Und jetzt müssen wir KI-Kompetenz erringen. Gibt einen schönen Satz im Facebook, dann end ich. Wir werden nicht durch KI ersetzt, sondern von denen, die KI bedienen können. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, auch wenn ich es nicht so schwarz-weiß sagen will, wie es dann vielleicht klingt, ne? Aber ich glaube, da ist viel Wahres dran.
Wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir auch in der Homöopathie, auch in dem, wie Homöopathie künftig unterrichtet wird oder wie wir es weitergeben, dass wir das einfach sinnvoll integrieren, nutzen dürfen und die anderen Kernkompetenzen in uns selber und auch bei den anderen, unseren Stud oder den Studenten einfach aktivieren dürfen. Und was vielleicht abschließend so von meiner Seite noch, ich kenne ja sehr viele Kollegen, kannst du diese Erfahrung teilen, dass gerade Homöopathie, Homöopathin sein, das ist so ein intensiver eigener Entwicklungsprozess auf allen Ebenen unseres Seins. Wenn ich gerade eine Phase habe, wo ich mich geschwächt fühle oder in meinem Selbstwertgefühl auch durch andere Einflüsse geschwächt fühle, das spiegeln Patienten sofort. Und da sehe ich einfach auch noch ein Riesenpotenzial, wenn es Kollegen gibt, die Angst vor der KI haben. Ich sehe so viel Potenzial in den Menschen, die therapeutisch tätig sind, sich persönlich innerlich mit ihren Urängsten. Es haben so viele Menschen, auch die Homöopathie machen, auch irgendwie diese falsche Bescheidenheit mit so Selbstverleugnungsthemen. Also ich sehe da so viel Potenzial von Weiterentwicklung, dass es für alle einen Platz geben wird, denen das wirklich ein Herzensanliegen ist, diese Aufgabe zu machen, eben Menschen diese ähnlichen Arzneireize zu übermitteln.
Genau, weil es ja, wie wir im ersten Podcast auch besprochen haben, auch singulär ist. Also weil es ja nicht noch drei andere Therapien gibt, die das tun.
Und diese Individualität, die wir in der Homöopathie ja so 1a abdecken und dieses Feinstoffliche, also diese Informationsmedizin, das ist ja eigentlich der Zeitgeist, in dem wir sind. Also eigentlich passt die Homöopathie wunderbar in diesen Zeitgeist und demnach in die Bedürfnisse ganz vieler Menschen, die sich da drin weiterentwickeln.
Ja, weil sie sehen, werden auch wieder individuell gesehen. Das ist das, was wir auch merken, wenn wir an dem Kongress waren. Ich meine, das Kongressthema jetzt in Gauting, wo wir uns kennengelernt haben, das Zentrale wird immer weniger sein, dort Informationen zu erlangen. Das wird der Anlass sein. Aber das Zentrale war, andere Menschen zu sehen. Wir sind biologisch gesehen keine Einzelgänger. Wir sind Gruppenwesen. Und es wird auch irgendwann wieder das Bewusstsein kommen, dass sehr, sehr viele unserer Beschwerden auch aus dem bestehen, weil wir nicht mehr zusammen sind und weil wir auch nicht mehr zusammenarbeiten, sondern weil wir so eine Art, ja, Tiger versuchen zu sein, der wir aber nicht sind. Und ich glaube, das wird auch etwas sein, weil Homöopathie einen wieder in seiner Ganzheit sieht und zwar, also kann ich jetzt mal für mich sagen, soweit es geht, wertfrei auch. Ich weiß, da in Corona-Zeit ist das, wird mir heute noch gesagt von Patienten, es war so schön, als ich mich geimpft habe, als ich mit Maske da saß oder als eben auf der anderen Seite, als ich mich nicht impfen. Sie haben nie etwas gesagt. Sie sagt, ja, das geht mir auch gar nichts an. Ich helfe Ihnen dabei, was Sie gerade dran sind. Ne? Und wenn Sie impfen wollen, dann sollen Sie impfen. Wenn Sie Maske tragen wollen, tragen Sie Maske. Wenn Sie keinen tragen wollen, machen Sie das. Und diese Wertfreiheit, das Individuelle zu sehen und dadurch die persönliche Freiheit auch wirklich wertzuschätzen und auf Augenhöhe zu kommen mit dem Patienten, das wird auch etwas, wo in der Medizin wir im Moment in einem anderen Weg sind, wo das Menschliche gar keine Rolle mehr spielt. Und das wird auch, bin ich sicher, durch den Mangel auch wieder geschätzt werden, endlich mal wieder mit einem Menschen zu reden. Und sei es nur, dass ich irgendwann über Umwege, wie wir ja alle irgendwie zur Homöopathie gekommen sind, ne, dann irgendwann beim Homöopathen sitzen und merken, mein Gott, wann hat das letzte Mal überhaupt jemand mit mir so geredet? Wie schön das ist. Ne? Bin da absolut sicher, dass eben, wie du es schön gesagt hast, diese Gegenbewegung hin zum Menschen, weil wir auch mehr Zeit haben, weil irgendwann die KI-Agenten so weit fortgeschritten sind, dass sie unsere E-Mails allein beantworten, wir gar nicht mehr machen müssen, dann haben wir plötzlich Zeit. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir die Zeit wieder mit anderen Menschen verbringen werden.
Ja, das ist schon ein fast schönes Schlusswort. Ich möchte eine Frage noch stellen, die ich dir eigentlich im ersten Podcast schon stellen wollte. Das ist untergegangen. Wie siehst du dich denn selbst in 30 Jahren, wenn du so alt bist, wie jetzt die meisten erfahrenen, aktiven Homöopathen, die auch deine Lehrer sind, also der Josef Karl Graßbeutner oder der Joachim Meyer-Prix? Wie siehst du dich denn selbst? Kannst du dir das, also so deine Vision 30 Jahre weiter, Marvin Zander mit 67, 68 dann?
Das ist eine echt gute Frage. Habe ich mir noch nie gefragt. Ich gucke mal, was aus dem Stegreif kommt. Also ich kann ja mal sagen, was ich hoffe. Sagen wir mal das. Weil eine klare Vision hätte ich jetzt nicht. Dafür bin ich viel zu Gegenwartsmensch. Ehrlich gesagt, bin ziemlich wenig in der Zukunft. Also ich hoffe, dass ich mir meine Begeisterung erhalten kann. Weil ich bin jemand, der jetzt, wenn ich das ganz zusammenzähle, mache ich jetzt wirklich 20 Jahre aktiv Homöopathie. Nicht in der Praxis, ne, aber mit Ausbildung und auch meiner ersten Teilausbildung, die ich in Berlin hatte. Und diese ganze Sozialpraktikum sind jetzt 20 Jahre Homöopathie. Und A, hatte ich keinen Tag bisher, wo ich denke, oh, ne, sondern immer juhu und mal sehen, welcher Patient heute kommt und welches Mittel werde ich wohl heute geben und mal gucken, wie es mit den Praktikern läuft. Ich habe nie die Begeisterung verloren. So, ich hoffe, dass mir das nie abhanden kommt, weil ich glaube, das ist der Motor für mich, der mich auch auf alle Veränderungen vorbereiten wird. Na, egal, was kommt. Und ich habe sowieso schon gedacht, auch, weil ich dann auch so mal meinen schwarzen Tag hatte, wo ich dachte, okay, jetzt werden wir alle wegrationalisiert von Lauterbach oder den schwarzen Tag, jetzt werden wir von KI ersetzt oder jetzt haben die Leute kein Geld mehr für Homöopathie, weil sie es selber bezahlen müssen oder, ne? Die schwarzen Tage hatte ich auch, ja, alle überstanden und gedacht, ja, den Tag die Sorgen, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Aber ich weiß, dass ich auch genug Begeisterung hätte, das dann in irgendeinem anderen Bereich fortzusetzen. Dann bin ich eben systemischer Therapeut, wenn ich homöopathisch nicht mehr arbeiten darf. Oder ich bin Mentor für Leute, die dann arbeiten. Oder ich genieße einfach mein Familienleben, weil wir alle von KI überhaupt gar nicht mehr arbeiten müssen, sondern jetzt Zeit haben für das. Und dann bin ich wieder mit etwas anderem begeistert. Also meine Frau, die muss das extrem ertragen, dass ich am Tag etwa 17 neue Ideen habe, was ich noch alles machen könnte. Und inzwischen verstanden habe, dass ich diese Ideen einfach haben darf, ohne dass ich sie umsetzen muss. Und ich hoffe eigentlich, dass mir das beides nie ausgeht. Meine Begeisterung und diese vielen Ideen, die mir am Tag kommen. Weil wenn dann mal wirklich alles irgendwie anders ist oder ausgeschöpft ist und ich dann vielleicht auch nicht mehr arbeiten will oder kann oder was auch immer, dann mache ich halt was anderes, was mich begeistert und mir Spaß macht. Was ich aber immer im Herzen halten werde, und das werde ich auch damals sehen, ist eigentlich diese Liebe zu Menschen, zu Natur, zu dieser Wahrheit von innen heraus, dass wir eben diese biologische Existenz haben, die sehr viel vielschichtiger ist als die Materie. Und dafür bin ich dankbar, dass wir ja auch nicht verlieren. Und ich glaube, die Welt so zu sehen, wie du es ja auch heute immer mal wieder angedeutet hast, dass wir es eben auch nicht nur auf einer materiellen Ebene sehen, sondern diese energetische, emotionelle Ebene mit einsehen. Ich glaube, das wird ein Leben sein, wo ich mich auch damit 67 immer noch für was auch immer dann ist, erfreuen kann an dem, was mich umgibt.
Naja, die Chancen sind ja ganz gut, dass es auch weiterhin die Homöopathie sein kann, weil wenn ich so rumschaue in meinem ganzen Umfeld, wir sind ja eigentlich schon alle fast im Rentenalter, aber ich habe es neulich einem Nachbarn gesagt, der gar nicht verstehen kann, dass ich nicht an Rente denke, habe ich gesagt, Homöopathen sind wie Künstler und Künstler gehen ja nicht in Rente. Und ich glaube, das ist schon dieses ständig neue Lernen, sich immer weiterentwickeln da drin mit der Materie der Homöopathie und mit den Patienten, was ja dieses Feuer der Begeisterung am Lodern hält. Und das war jetzt, glaube ich, was du abschließend gesagt hast, eine wunderbare Inspiration für jüngere Menschen, auch wenn das nicht so en vogue ist, aber sich vielleicht doch zu überlegen, ah, wäre das ein Beruf für mich, Homöopath oder Homöopathin, und sich auch durch nichts einschüchtern lassen, auch in Deutschland nicht durch negative Stimmung dazu, sondern wirklich uns zwei auch sehen, 30 Jahre Homöopathie und es ist einfach jeden Tag lebendig und begeistert.
Ja, es wird nie langweilig.
Na? Und man hat tolle Kollegen und tolles Umfeld und begegnet eigentlich, nein, nicht eigentlich, wir begegnen auch wunderbaren Menschen, die als Patienten auf diesem homöopathischen Weg unterwegs sind. Magst du, gibt es noch ein Schlusswort oder ist alles gesagt?
Diese Begeisterung, das hat mich jetzt nochmal gerade auch berührt. Ich habe gemerkt, es hat mich berührt, darüber zu sprechen. Und so auf den Punkt zu bringen, so ohne dass das vorbereitet ist, bin ich jetzt gerade sehr nach innen gekommen in dem Prozess, gerade das zu sagen, weil ich auch gemerkt habe, das ist eigentlich genau das, was der Praxisalltag für mich so erfüllend macht. Wenn ein Patient kommt, bin ich immer begeistert. Ich bin immer ehrlich, neugierig und offen. Ich will wissen, wie es ihm geht. Ich frage das nicht einfach so. Ich will das wirklich wissen. Es interessiert mich. Und ich will ihm helfen. Das will ich wirklich. Das ist nicht ein Beruf. Ich mache das nicht zum Geld verdienen. Ich mache das nicht für Prestige. Ich mache den Podcast nicht zum berühmt werden oder unterrichte, weil ich der Meinung bin, ich wüsste alles besser oder so. Das ist einfach, weil ich gerne über das rede, weil ich gerne das mache, weil ich so begeistert bin, dass das wie vorhin auch einfach aus mir irgendwann raussprudelt und ich dann so da drin bin in dem. Und das ist alles so authentisch und ehrlich, dass ich auch in meiner Arbeit mit den Patienten ich selber sein darf. Ich muss mir auch nicht verstellen. Also ich bin gerade selber begeistert irgendwie von diesen Erkenntnissen, die ich jetzt hier so aus dem Stegreif hatte, dass ich gar nichts da hinzufügen kann, außer dass mich das jetzt gerade so zu mir, sehr zu mir zurückgeworfen hat. Jetzt gerade ganz bei mir angekommen, wie nach einem guten Anamnesegespräch.
Das freut mich ja ganz besonders, Marvin. Dann danke ich dir einfach sehr für deine Zeit und für alles, wie du, für all das, wie du deine Begeisterung weiterträgst in die Welt. Und ja, wünsche dir einfach ganz viel Freude weiterhin und euch allen, die ihr zuhört. Abonniert den Podcast-Kanal von Marvin. Es gibt ihn auf YouTube und auf Podcast, auf Spotify und Co. Genau, Homöopathie-Podcast ist der Name. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und uns wieder irgendwann mal auch in dieser Form treffen, Marvin. Danke dir.
Vielen Dank, Barbara. Viel Freude mit deiner Arbeit und danke für die Einladung.